Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Jugendquatsch, jetzt sogar schon die vierte Ausgabe. Ich bin Emi Nicolosi.
Und ich bin Vanessa Katsuro. Heute haben wir alles rund um Corona, wir haben viele Interviews und auch viele schöne Lieder.
Genau, Vanessa, das hast du super gesagt. Es geht heute alles um die zweite Corona-Welle und den zweiten Teil Lockdown. Da haben wir, wie gesagt, ein volles Programm da. Wir haben eine Umfrage mit Bürgern. Wir haben sogar eine Klasse aus Ettenheim da, die R8C an der Heimschule. Den Oberbürgermeister aus Lahr haben wir uns auch noch sozusagen geschnappt zu einem Interview, der uns auch nochmal die ganze Corona-Lage in Lahr erklärt hat. Also Sie sehen wirklich volles Programm, Sie können sich freuen. Zwar vielleicht mal diesmal eine andere Sendung, da es um Corona geht, aber trotzdem können wir Ihnen tolle Inhalte versprechen. Jetzt aber zu Beginn geht es nicht mit Corona los. Das geht sozusagen erst im zweiten Teil dieser Sendung los. Jetzt machen wir erstmal oder halten wir uns am alten Boden fest. Und zwar haben wir gleich ein Interview mit einem Schauspieler, und zwar Sepp Schauer. Also bleiben Sie dran.
Und das war's auch schon mit dem Lied. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Interview, und zwar mit Sepp Schauer. Er spielt bei der Telenovela Sturm der Liebe mit. Die Serie kommt jeden Tag, Montag bis Freitag um 15.10 Uhr.
Im ersten. Und jetzt würde ich mal sagen, hören Sie ganz genau zu und finden Sie raus, ob Sepp Schauer, genauso wie seine Serienfigur Alfons Sonnbichler, genauso gerne Schweinsbraten isst und Motorrad fährt. Also Sepp, du spielst in der Serie Sturm der Liebe mit, das auch eine Telenovela ist. Dort gibt es ja immer ein Paar, das viele Hürden und Höhen und Tiefen umgehen muss, um dann endlich das große Happy End zu feiern. Und dort spielst du jetzt von Anfang an mit. Du spielst Alfons Sonnbichler, der auch eine Ehefrau hat, die Hildegard. Und der Alfons, der ist ein großer Schweinebraten-Fan und auch Chefportier im Hotel Fürstenhof. Ist das richtig?
Ganz genau so ist es. Also er ist in erster Linie Chefportier im Hotel Fürstenhof und dann erst der große Schweinebraten-Fan. Aber an sich ist es so schon richtig.
Okay, und wo bist du gerade, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt gerade bei uns in der Bavaria im Pressebüro vom Sturm der Liebe.
Oh, cool. Und wie würdest du dich denn mit Alfons vergleichen? Ich meine, er ist ein großer Bayern-Fan, das lässt sich nicht leugnen. Aber gibt's dann auch noch irgendwelche Besonderheiten, die du mit ihm teilst?
Ja, es ist, was ich mit dem Alfons gemeinsam habe, ist vielleicht eine gewisse Ordnungsliebe. Also es ist so, dass ich Sachen gern da finde, wo ich sie suche. Ich bin jetzt kein Pedant oder nicht so, wie man in Bayern sagt, der Tüpfelscheißer, sondern ich bin gern ordentlich, weil wenn ich irgendwas suche, dann möchte ich das auch finden. Und der Alfons ist mir da natürlich um einiges voraus, weil der noch wesentlich ordentlicher ist als ich. Aber das, glaube ich, verbindet uns am meisten. Und dann einfach eine gewisse Empathie den Menschen gegenüber. Die hat der Alfons seinen Gästen gegenüber und auch seiner Familie gegenüber natürlich.
Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und welche lustigen Situationen sind in Bezug zu deiner Rolle bei Sturm der Liebe schon passiert?
Wenn man jetzt einmal überlegt, 15 Jahre, 3500 Folgen, was da an lustigen Dingen passiert ist, man kann, ich habe es vorhin gerade hier im Büro gesagt, man müsste sich das einmal aufschreiben jeden Tag, was passiert, weil ansonsten kann man es wirklich kaum zurückholen in Gedanken. Es passieren natürlich schon lustige Sachen, wenn wir unsere Träume drehen. Wir haben also mal einen Traum gedreht, wo die Hildegard und ich, wo wir ganz arm waren, wo wir unser Haus verloren haben und im Wald hausen mussten und uns die Charlotte dann damals noch irgendwelches Essen vorbeigebracht hat. Das waren so Existenzträume, als wir haben Geld verliehen an unsere Tochter und unseren Schwiegersohn und dann haben wir eben im Traum erlebt, dass wir unser Haus verlieren dadurch. Das war sehr lustig, da im Wald so auf ganz arm zu spielen. Und dann genau das Gegenteil. Ich habe einmal mit einer Kollegin King Louis. Ich war so ein französischer König mit Schönheitspunkt und so auf der Wand. Schlange und solche Sachen. Und das ist so ein bisschen wie Fasching. Da kann man sich verkleiden und die sind dann auch ganz lustig, die Szenen.
Also ist die Arbeit dort ziemlich, ziemlich stressig beim Sturm, aber macht auch total viel Spaß, oder?
Absolut. Absolut. Es ist wirklich erstaunlich und da bin ich eigentlich schon wieder bei einer nächsten Frage von euch. Ich habe ja die schon gelesen.
Ja.
Es ist so, normalerweise würde man das sagen, dass man als Schauspieler möglichst viele verschiedene Charakter spielen möchte. Das stimmt schon, aber ich habe ja schon sehr viele Charakter in meinem Leben gespielt und vor allen Dingen habe ich sehr viele Bösewichte gespielt.
Ja.
Vor dem Sturm der Liebe. Und jetzt macht es wirklich großen Spaß, seit 15 Jahren diese Figur zu spielen. Vor allen Dingen, weil der Alfons auch immer wieder lustige Dinge hat, außergewöhnliche Dinge hat, wie zum Beispiel einmal musste ich spielen, dass sich eine medikamenteninduzierte Demenz anbahnt bei mir. Und diese Angst dann eben zu haben, nicht mehr zu wissen, wer du bist oder wer deine Familie ist oder so, das war anstrengend, aber sehr schön zu spielen.
Ja, daran erinnern wir uns tatsächlich noch, das war ja in Staffel 14, oder? Das war drei Jahre.
14, das kann sein, ja.
Genau, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, bist du in echt auch so ein großer Bayern- und Schweinebraten-Fan wie Alfons?
Ich bin Bayer einfach. Ich bin eigentlich zutiefst Bayer, das gebe ich zu. Ich bin aber deswegen nicht einer, der nicht über den Tellerrand rausschaut. Oder ich bin auch einer, der, wenn er so manchmal wird es so übertrieben, du musst dann alles bayerisch sagen oder bayerisch schreiben und das bin ich natürlich nicht. Aber ich bin schon mit Herz und Seele Bayer und zwar überhaupt auch, ich bin auch rot, wenn der das was sagt.
Und bist du auch Schweinebraten-Fan?
Ja, das bin ich schon.
Okay.
Bin ich schon. Ich mag gerne einen Schweinebraten, aber ich mag auch gern viele andere Dinge. Ich mag auch gern ein Reis mit Gemüse oder so. Mm. Also ich bin da nicht so sehr festgelegt. Ich bin jetzt nicht vegetarisch, das gebe ich zu, aber es ist auch nicht jeden Tag Fleisch, was ich esse. Aber natürlich so zwischendurch. Und ich meine, wenn man es jetzt einmal realistisch sieht im Lauf der Zeit, man isst ja vielleicht einmal im Monat ein Schweinebraten.
Ja.
Wenn überhaupt. Eher ist es ja alle 2 Monate mal. Oder man geht einmal weg zum Essen in ein Lokal, wo man weiß, da ist der Schweinsbraten besonders gut, dann isst man natürlich einen Schweinsbraten. Aber ansonsten würde ich den jetzt nicht einmal in der Woche essen.
Okay. Also in den letzten Staffeln bei Sturm der Liebe kam es ja schon öfters vor, dass der Alfons zum Beispiel mit Alexander Saalfeld Motorradfahren gegangen ist. Du erinnerst dich bestimmt noch an ihn.
Mein Sohn.
Genau, der allererste Traummann in der Staffel 1, 2005 glaube ich war es.
Genau.
Und da ist er ja schon öfters mit ihm Motorradfahren gewesen. Kannst du selber privat auch Motorradfahren?
Ja, natürlich. Ich hatte viele Jahre, 30 Jahre eine Harley Davidson.
Oh, krass.
Ja.
Und dann?
Viel gefahren. Wir waren in Südfrankreich, wir waren auf Sizilien. Also wir sind schon einiges gefahren mit den Dingen.
Und dann gehst du privat auch als solche Touren machen?
Jetzt nicht mehr.
Ja.
Weil ich, ist es eine Zeitfrage natürlich.
Mhm.
Und B, hatte ich ja 2 Hüftoperationen und dann habe ich irgendwie befürchtet, es wäre mir vielleicht zu schwer, war im Nachhinein ein Fehler, sie zu verkaufen, weil ich könnte es problemlos noch, aber das wusste ich damals nicht. Und dann muss ich auch sagen, inzwischen ist Motorradfahren, es wird immer gefährlicher.
Okay.
Ja. Und es wird natürlich in der Produktion auch nicht so gerne gesehen, wenn Schauspieler viel Motorrad fahren und so, weil die Gefahr schon ein bisschen größer ist als beim Autofahren. Und wenn du dann ausfällst, ist es natürlich nicht schön für die Produktion.
Klar.
Das war's auch schon mit allen Fragen. Uns hat das Interview auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe...
Ja, mir auch.
Dann ist gut.
Das freut uns.
Ja.
Gut, dann wünsche ich euch für euer Radio ganz, ganz viel Glück. Und wenn ihr das bei allen Leuten so charmant macht, dann kann überhaupt nichts passieren.
Vielen Dank.
Dankeschön. Ja? Dieses Interview war auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Ja, und wir mögen Schweinsbraten genauso gern wie der liebe Sepp.
Na gut, also ich bin ja eigentlich Vegetarier.
Nein,
ne?
Echt?
Ja, klar.
Nee, das ist jetzt ein Spaß.
Nee, es ist kein Spaß.
Oh nein, du machst meine schöne Moderation jetzt zunichte.
Oh.
Hier läuft wieder alles drunter und drüber, wie immer halt mit Vanessa. Und jetzt würden wir nämlich noch was ganz, ganz Schönes sagen, denn wir haben jetzt ein Mini-Gewinnspiel da, eine Mini-Verlosung. Was haben wir jetzt? Das fragen sich wahrscheinlich die meisten. Wir verlosen jeweils 2 Autogrammkarten von Sepp Schauer. Handsigniert, also wenn Sie 2 Autogrammkarten von Sepp Schauer gewinnen wollen, schreiben Sie uns eine Mini-E-Mail an diejugendquatscht@gmail.com. Natürlich ganz kostenlos, ich wiederhole, diejugendquatscht@gmail.com. Bitte schreiben Sie dort Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse und was Sie an Sepp Schauer mögen. Und dann mit etwas Glück landen Sie im Lostopf. Und wenn der Sie, sag ich jetzt mal, oder wenn die Vanessa Sie hier rausraschelt... Dann gewinnen Sie 2 Autogrammkarten von Sepp Schauer. Also mitmachen, E-Mail-Adresse diejugendquatscht@gmail.com.
Wir wünschen Ihnen sehr viel Glück und jetzt kommt erstmal das Lied All of Me.
Und danach das Corona-Spezial.
What would I do of you? Oh.
So, also wirklich eine wunderschöne Ballade, wie ich finde. Ist wirklich ein mega schönes Lied, oder? Also wirklich mega schön. Also das könnte ich wirklich 100-mal am Tag hören. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht nicht um John Legend, sondern John Legend. Wie spricht man ihn denn eigentlich wirklich aus?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube John Legend.
Also ich spreche ihn so aus, aber sag mir nicht Legend.
Ich hab keine Ahnung.
Ja, ein weiterer Grund, dass sie uns vielleicht eine E-Mail schreiben und uns aufklären, wie man denn John Legend jetzt eigentlich ausspricht. Aber wie gesagt, darum geht's jetzt nicht. Wir haben es vorhin angekündigt. In dieser Sendung liegt der Schwerpunkt sozusagen auf Corona. Wir stecken mitten in der zweiten Corona-Welle und die trifft uns wirklich hart. Und deswegen haben wir ja in dieser Sendung gesagt, wir machen diesmal eine Corona-Sendung, klären Sie auf, haben ja Interviews mit einem Virologen sogar oder mit dem Oberbürgermeister aus La, der uns nochmal die ganze Corona-Lage in der Ortenau so ein bisschen aufklärt. Welche Regeln haben denn jetzt eigentlich im November nochmal genau gegolten?
Genau, also wir hatten natürlich die ganz normalen Regeln wie Maskenpflicht und Abstand halten, aber zusätzlich kamen noch andere
Regeln
dazu. Dann durfte man sich nur noch 2 Haushalte und maximal 10 Personen treffen. Freizeitgestaltungen wie
Kino, Europapark. Hatten wir letzte Sendung ja dabei.
Genau, oder Gastronomiebetriebe wurden dann geschlossen.
So, und wir haben es jetzt vorhin angekündigt. Wir haben eine mega nette Schulklasse aus Ettenheim mit dabei. Die R8C. Die R8C ist auf der Heimschule St. Landolin. Geht logischerweise, wie es der Name sagt, in die achte Klasse. Und sie glauben es nicht. Ein Wunder ist geschehen, aber wir gehen auch zur Schule. Und das ist unsere Klasse. Also wenn irgendjemand uns mal mit Bambi auszeichnen sollte oder einen kleinen Rückblick machen sollte auf unsere ganzen Sendungen, die wir jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr machen, dann gerne, dann können wir schon mal diese Umfrage in der Kategorie Meine verrückte Klasse einordnen. Deswegen hören Sie genau zu. Die R8C erzählt mit angeschlossen dem Lehrer Herr Freund in Religion, wie es ihnen mit der aktuellen Corona-Situation geht.
Ich vermisse, mich mit mehreren Freunden zu treffen oder spontan ins Schwimmbad oder Kino zu gehen. Außerdem vermisse ich noch die Familienfeiern und andere Events und so. Ich finde die Corona-Maßnahmen in der Schule sehr sinnvoll. Ich finde die Masken jetzt nicht schlimm, auch wenn man manchmal einfach die nur gern abnehmen wird. aber ich finde es nicht schlimm.
Also mit der aktuellen Situation gehe ich recht gelassen um, weil es muss einfach sein.
Wie geht es dir mit der aktuellen Situation?
Ich finde es sehr ungewohnt, da man Freunde nicht mehr treffen kann und in der Schule alle nur mit Maske rumlaufen und man die Mimik von Personen nicht so gut erkennen kann, wie es der Person, die einem gegenüber sitzt, sieht. Ich vermisse Feiern, einfach Freunde außerhalb treffen und einfach mal spontan ins Kino gehen.
Oder wenn irgendwie, dann bin ich mir halt auch, sage ich mir halt auch immer, dass meine Familie halt auch noch gesund ist, ist halt so ein großer Segen.
Also mir geht's gut mit der aktuellen Situation, nur ich finde es schade, dass man sich nur zu zweit treffen darf und dass trotzdem Schule ist, obwohl man sich nur zu zweit treffen kann. Also ich finde es ein bisschen komisch.
Okay, und was vermisst du?
Ich vermisse Nähe mit anderen Freunden, Familie, Umarmungen. Ich vermisse es, einfach mal jemandem zu sagen, ich hab dich gern, ich hab dich lieb, was man früher einfach öfters hätte machen sollen. In der Schule sind die Regeln meistens anders, wie man sie zu Hause kennt. Sie sind strenger und aber auch sehr, man ist in der Klasse und man hockt immer aufeinander. Und zu Hause sollte man sich nur mit einem Haushalt treffen und mit dem anderen zu zweit dann also. Und in der Schule sind man 30 Haushalte oder noch mehr. Und das und auch mit Abstand und Maske die ganze Zeit ist sehr anstrengend.
Die Corona-Maßnahmen in der Schule finde ich generell mit der Maskenpflicht ein bisschen schwer, sag ich mal. Gerade noch im Unterricht und so. Aber sonst, wenn man sich in der Schule körperlich anstrengt, dann ist es ein bisschen schwer, mit der Maske zu atmen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber sonst im Unterricht geht es bei mir.
Also ich persönlich finde es nicht ausreichend. Ich finde, es müsste mehr gemacht werden, aber ja.
Wie geht es dir mit der aktuellen Situation?
Jo, eigentlich recht gut. Ich komme gut zurecht. Und ja, eigentlich finde ich es ganz okay.
Okay, und was vermisst du?
Jo, mich mit Freunden zu treffen und so auszumachen.
Also eigentlich ist es ziemlich gut, okay. Aber es ist halt auch ungewohnt für mich, wenn man den ganzen Tag Mundschutz aufhaben muss in der Schule.
Ja, ich glaube, wie wahrscheinlich fast allen, es macht alles ein bisschen Angst. Man fühlt sich so unsicher, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, wann es dann irgendwann mal endet, wann mal alles wieder normal wird. Und ja, ich sehne mich einfach nach mehr Normalität.
Und was vermissen Sie?
Oh, ich vermisse ganz viel. Ich vermisse auf der einen Seite die Mimik, die ich bei den Schülern nicht sehen kann, also einfach darauf einzugehen, ist jemand fröhlich, ist jemand traurig, das fehlt mir jetzt als Lehrer ganz arg und so als Privatmensch fehlen mir ganz viel auch die Umarmungen, also die Nähe, die man so zwischen den Menschen hat und ja, das fehlt mir.
So, und wir machen schon einen Abflug von der R8C zum nächsten Interview und zwar haben wir jetzt den Professor Dr. Martin Schwemmle da.
Er arbeitet im Department für medizinische
Nicht Bolognese, Vanessa. Nicht immer ans Essen denken. Ach so, du bist ja Vegetarierin. Ja, sorry.
Er arbeitet im Department für medizinische Mikrobiologie und Hygiene im Institut für Virologie.
Genau, Vanessa. Und den haben wir jetzt im Interview dabei. Wir haben ihm ganz spannende Fragen zur Corona-Krise gestellt. Hören Sie doch mal rein.
Inwiefern hat sich Ihre Arbeit, als die Corona-Pandemie kam, geändert? Und haben Sie damit gerechnet, dass es so zu einer Pandemie kommen könnte?
Also dass die Corona-Pandemie dann kam, mit dem habe ich nicht gerechnet. Dass eine Corona-Pandemie irgendwann mal kommen wird, mit dem habe ich schon gerechnet, aber das ist nicht so vorhersehbar, ob das dieses Jahr oder in 10 Jahren ist. Von daher war ich schon überrascht. Aber ja, die Arbeit hat sich dramatisch geändert. Jetzt sind alle Virologen gefragt, hier irgendwie was zu machen und das betrifft uns dann genauso.
Was ist denn dann Ihre tägliche Arbeit, die sich jetzt geändert hat und was machen Sie dann als?
Also, wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Das Institut für Virologie Das macht ja zum einen die Diagnostik, das machen Kollegen von uns. Wir sind in der Grundlagenforschung tätig und haben am Anfang viel in die Diagnostik unterstützt mit neuen Verfahren und so. Das war das eine. Und das andere ist natürlich, man möchte viel über das Coronavirus jetzt wissen, über die Molekularbiologie, über unter Umständen noch vielleicht, wie man das Virus hemmen kann und so weiter und so fort. Und da machen wir Grundlagenforschung dazu.
Es gibt ja viele Gegner oder viele Leute, die manche Corona-Maßnahmen kritisieren. Sie jetzt als Fachmann, Sie können es ja eventuell wissen. Halten Sie auch manchmal, wenn Sie zum Beispiel im Supermarkt sind oder in öffentlichen Gebäuden, Plätzen, manche Maßnahmen für übertrieben? Oder denken Sie sich dann gerade, auch wenn man an Ihre Arbeit denkt, ja, das ist eigentlich sehr sinnvoll?
Also ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist. Wir sind natürlich auch, haben einen ganz anderen Blick, weil wir sind ja in der Klinik und da gibt es sehr viele Patienten, die liegen auf der Intensivstation und ringen mit ihrem Leben. Ich glaube, da kann man das nicht so einfach sehen. Und wenn dann sowas Einfaches wie nur eine Maske aufziehen dann schon ausreicht, dann klar, sind wir auf jeden Fall dafür, dass die alle die Maske aufhaben, die ganze Zeit natürlich.
Okay, denken Sie, es wird ein Ende von Corona geben, wie es viele sagen, also zum Beispiel, wenn der Impfstoff da ist? Oder denken Sie, wir müssen jetzt einfach lernen, für immer mit dem Virus zu leben, wie auch mit der Grippe?
Also, ich glaube schon, dass wenn ein Impfstoff da ist, und der Impfstoff scheint ja, zumindest sagen das die ersten Daten, das scheint ja relativ gut zu funktionieren. Ob das für die große Masse stimmt, das muss man noch zeigen. Aber wenn der funktioniert, dann wird hoffentlich das SARS-Coronavirus in 2-3 Jahren dann keine große Rolle mehr spielen und langsam wird es unser normales Schnupfenvirus werden. Wir haben ja 4 unterschiedliche Coronavirus als Schnupfenvirus und das stört ja niemand mehr und hoffentlich wird es in ein paar Jahren genauso sein.
Ja, also es gibt ja viele Leute, gerade am Anfang dieser Pandemie wurde ja viel gesagt, ja Leute, die Corona ist nicht schlimmer als die Grippe, es sagen jetzt immer noch Menschen. Würden Sie jetzt hier sagen, ja die Grippe ist wie Corona zu vergleichen oder hat Corona ein größeres Ausmaß als die Grippe?
Also da vergleicht man 2 unterschiedliche Sachen. Die Grippe kommt jedes Jahr von der Nordkugel, Südkugel hin und her. Und das ist ein Virus, das in der humanen Bevölkerung schon zirkuliert. Das Coronavirus ist ganz neu. Das gab es bisher beim Menschen nicht und dann kann man das eigentlich so nicht vergleichen. Und wenn man so vergleichen möchte, vergleicht man immer Fallzahlen. Das finde ich auch nicht richtig. Im Prinzip geht es darum, dass man eigentlich andere im Moment nicht anstecken soll. Das ist das Wichtigste. Und die Krankheit ist sicherlich eine andere wie eine Influenza.
Es gab ja jetzt schon mehrere Pandemien, also wir sehen, ich glaube, es war 2002, als das SARS-Virus 1, glaube ich, auftrat, ist das richtig?
Ja, 2003, ja.
Genau, und dann gab es ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war 2012 auch nochmal eine Pandemie.
Die gibt es immer noch.
Ja.
Eine Pandemie zu dem MERS-Virus 2012.
Genau.
Das sagt man eigentlich nicht Pandemie, weil das nicht weltweit verbreitet ist. Das kommt in Ägypten vor und wird von Kamele auf den Mensch übertragen und weil es die Kamele halt nicht weltweit gibt, ist das sehr lokalisiert. Und das ursprüngliche SARS-Virus, das konnten die Chinesen haben relativ guten Griff bekommen und das hat sich dann auch nicht ausgebreitet.
Das war ja eine Epidemie dann, das MERS-Virus, oder?
Genau.
Okay.
Genau.
Und hat sich da in diesen Jahren, 2002, 2012, ich weiß noch nicht, wie lange Sie jetzt in Ihrem Beruf arbeiten, aber hat sich in diesen Jahren auch Ihre Arbeit, so wie jetzt bei SARS, geändert?
Also mir arbeite ja immer mit hochpathogenen Viren und hauptsächlich mit Influenza-Viren, also Influenza-Viren, die aus der Vorgemeinde auf die Menschheit dann prallt und da sind wir immer an solchen Themen ganz nah dran und SARS oder Coronavirus ist einfach dann ein anderes Virus. Aber die Thematik ist uns nicht fremd. Wir machen eigentlich schon seit Jahren immer wieder das Gleiche, versuchen zu verstehen, wie schlimm was werden kann.
Und mit welchen Viren arbeiten Sie eigentlich?
Also zurzeit aber mit SARS-Virus, mit Influenza-Viren und mit Borna-Viren. Borna-Viren, das kennt fast niemand, das sind Viren, die eigentlich Pferde infizieren dann und die Pferde sterben dann. Aber jetzt weiß man mittlerweile, dass auch Menschen infiziert werden und die sterben auch in der Regel alle. Aber das kommt ganz selten.
Okay. Also Sie arbeiten ja im Thema Virologie, richtig? Und die Grippe, tun Sie die dann auch behandeln? Ich glaube, das ist kein Virus, aber tun Sie da auch als was dazu machen?
Doch, die Grippe ist ein Virus, das ist Influenza-Virus. Ach so. Was man immer so um Weihnachten, Januar, Februar dann bekommt. Und da bekommen dann manche mehr oder weniger die Grippe dann. Also das sind dann meistens ein, zwei Tage mit hohem Fieber und das war's dann.
Und das montiert ihr dann auch jedes Jahr und dann tun Sie auch, oder haben Sie denn dieses Jahr, wo es jetzt dieses Covid-19 gab, haben Sie denn da auch gleichzeitig noch die Grippe behandelt? Weil ich habe jetzt letztens gehört, die montiert ja auch jedes Jahr und da braucht man auch jedes Jahr einen neuen Impfstoff.
Ja genau, die Grippe, das ist ja ein Virus, was in der humanen Bevölkerung schon zirkuliert. Und da werden immer wieder Antikörper gegen das Grippevirus gemacht. Und um praktisch weiter sich vermehren zu können, muss das Virus mutieren. Und das ist unschön für uns. Also das Virus kann das sehr gut, aber unschön für uns, weil man dann jedes Jahr neuer Impfstoff generieren muss, weil die Viren nicht mehr passen und unser Immunsystem durch die Impfung wird dann nicht geschützt.
Und nehmen wir jetzt mal an, der Impfstoff für Corona würde es geben. Würden Sie sich dann impfen lassen?
Klar.
Und lassen Sie sich gegen Covid-19 auch impfen?
Ja, logisch. Also wenn der Impfstoff da ist, der Impfstoff, also es gibt verschiedene Impfstoffe, aber diese Totimpfstoffe oder auch RNA-Impfstoffe, da würde ich mich schon impfen lassen, weil ich glaube nicht, dass es da irgendwelche großen Nebenwirkungen gibt. Wobei, streng genommen, weiß man das noch nicht.
Finden Sie aber, oder halten Sie auch die Leute, die sagen, nee, ich möchte mich lieber nicht impfen lassen, auch diese Leute oder diese Aussage als berechtigt? Und oder denken Sie dann, ach, was für ein Schwachsinn?
Nee, also ich finde schon, wenn jemand Bedenken hat und zum Beispiel sagt, die Studien können noch gar nicht ausschließen, dass es zum Beispiel Impfnebenwirkungen gibt, die schlimmer sind, dann sage ich, ja, das stimmt. Und aus dem Grund würde ich dann sagen, wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte, dann soll er sich nicht impfen. Ganz klar.
Hallo Markus Ibert, schön, dass es jetzt mit diesem Interview geklappt hat. Sie sind Oberbürgermeister der Stadt La, jetzt seit einem Jahr, glaube ich, oder?
Jawohl, genau, seit dem 1. November.
Ah ja, genau. Und das sind Sie jetzt seit einem Jahr, wie gesagt. Und für alle, die Sie nicht kennen, weil wir haben ja auch viele Zuhörer aus Freiburg, würde ich vielleicht sagen, dass Sie sich erstmal vorstellen, sich und Ihre Arbeit und wie lange Sie schon mit der Politik und Lase zu tun haben.
Ja, gern. Also, ja, mein Name ist Markus Ibert. Ich bin 53 Jahre mittlerweile alt und wurde letzten Jahr zum 1. November als Oberbürgermeister der Stadt Lahr gewählt. Ich war davor Geschäftsführer beim Flughafen draußen, bei der Flughafenentwicklungsgesellschaft hier in Lahr, bei der IGZ. Und ich bin Papa von 3 Kindern, verheiratet. Meine Kinder sind zum Teil noch in der Schule, studiere und so weiter und so fort.
Ja, in diesem Interview geht es größtenteils jetzt um die Corona-Krise und wie Lahr damit umgeht. Genau.
Ja, also wann hat die Stadt Lahr erste Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie entwickelt?
Los ging es im März. Anfang März, Ende Februar, Anfang März hatten wir ja dann schon deutliche Anzeichen, dass Corona in Europa ist, Corona auch dann erst in Italien, dann im Elsass und im März ging es los bei uns. Und dann, wir haben einen Stab, einen so Beratungsstab für den Oberbürgermeister und da haben wir uns schon früh im März zusammengesetzt und erste Maßnahmen beraten. Natürlich noch in einer ganz anderen Situation wie heute. Keiner wusste genau, was auf ihn zukommt. Wir hatten die Bilder gesehen von Italien, Bergamo. Wir haben die Bilder gesehen von Frankreich, gerade des Oberelsass. Und da war natürlich schon eine gewisse Stimmung, weil wir wussten, wir bewegen uns in unsichere Zeiten hinein.
Nennt man das Krisenstab, oder?
Das nennt sich Krisenstab, bei uns nennt sich das Stab der außergewöhnlichen Ereignisse, Sie müssen sich vorstellen.
Okay. Ja.
Diesen Stab gibt es schon lange. Und das sind verschiedene Einheiten, vom Feuerwehrkommandant bis hin zum Tiefbau, bis zum Hochbau und ja, Pressestelle, Personal, sind alle hier drin und die kümmern sich eigentlich, wenn zum Beispiel eine Fliegerbombe gefunden wird.
Ui.
Oder wenn eine Großveranstaltung ist, ja. Also wenn ganz spezielle Ereignisse anstehen oder ganz plötzlich auf uns zukommen, die dann auch schnelle Lösungen zeigen müssen. Dafür gibt es diesen Stab für außergewöhnliche Ereignisse. Der ist eingespielt, aber der hat auch noch nie was mit einer Pandemie zu tun gehabt.
Ja, klar.
Aber weil er so eingespielt war, hat er natürlich schon sehr gute Arbeit leisten können. Mittlerweile ist Corona leider kein außergewöhnliches Ereignis. Das ist schon fast leider Gottes die Regel. Ja.
Ja, also Sie sind ja jetzt seit einem Jahr, wie gesagt, Oberbürgermeister. Ich denke, Sie haben in Ihren ersten 3 Monaten ganz andere Erfahrungen gemacht als jetzt in der Corona-Krise, oder?
Das ist relativ schwierig zu beantworten, weil ich bin ja, wie gesagt, wenn ich am 1. November 2019 hier ins Amt gestartet bin, hatte ich ja quasi 2-3 Monate, die relativ normal liefen. Natürlich als neuer Oberbürgermeister dann auch alles neu. Und dann kam Corona, was dann ja nochmal eine absolute, hatten die eigentlich nochmal ausgebremst. Also von daher kann ich die Corona-Zeit eigentlich gar nicht mit einer normalen Amtszeit vergleichen.
Okay, welche negativen und positiven Erfahrungen haben Sie denn jetzt während der Corona-Krise gemacht?
Also, ich möchte mal mit den positiven Erfahrungen anfangen. Wir haben ein gutes Team, das eng zusammenrückt. Wir haben auch innerhalb der Stadtverwaltung ein hohes Maß an Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. Wissen Sie, es geht ja bis dahin, dass manche Leute dann früher zum Arbeiten kommen müssen oder dass mal am Wochenende was zu machen war. Also da habe ich eine hohe Bereitschaft gesehen. Ich habe auch in der Bevölkerung, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich hatte ganz überwiegend immer das Gefühl, dass die Bevölkerung hier in Laa diese notwendigen Einschränkungen akzeptiert. Natürlich gibt es immer Menschen, manche, ich würde heute Abend auch lieber ins Theater oder ins Kino gehen.
Ja.
Klar. Oder, klar. Oder in eine Kneipe ein Bier trinken. Ja.
Ja.
Wär mir auch lieber. Aber wenn ich dann wiederum sehe, was passieren kann und welche negative Folge es hat, wenn jemand wirklich dann Corona krank ist, ja, habe ich ja auch schon gesehen und mitbekommen, dann ist es das kleinere Übel.
Ja.
Aber ganz allgemein sage ich, ein hohes Verständnis in der Bevölkerung für die notwendigen, auch manchmal einschneidenden Maßnahmen.
Okay.
Negativ sind dann halt die ein oder andere Begegnung, die das vielleicht gar nicht so sehen.
Okay.
Oder, ja, dieses nicht sich öfters treffen, das nicht öfters mit den Menschen ins Gespräch kommen können, aufgrund der Ausgangssituation, das ist ja das Negative.
Machen Sie sich eigentlich Sorgen um Restaurants oder andere Läden in Laa, um ihre Existenz bangen?
Ganz arg, ja. Ganz arg mache ich mir Sorgen darüber, ja. Ich habe ja auch Kinder, ja.
Ja, klar.
Mein Jüngster ist 14, ja, da sehe ich ja auch, wie der Moritz dann auch mal darunter leidet, nicht mit seinen Kollegen fortzugehen oder wenn er sie nicht, gerade zu Beginn, als die Schulen ja geschlossen waren, da merkt man ja schon, was da fehlt.
Ja, klar.
Ja. Also das ist so der andere Punkt, da bin ich froh, dass Schulen, Kitas offen sind, dass die Kinder sich auch treffen können.
Wissen Sie denn schon, wie es nach der Corona-Krise gerade in Lahm, den kleinen Unternehmen und so weitergehen soll? Oder haben Sie sich da so einen Plan gemacht?
Also wir werden weiterschauen, wie man als Stadt die kleinen Unternehmen, Händler unterstützen kann. Wir hatten ja schon so ein Handlungspaket Innenstadt mit so einer Verlosung. Das ist so eine Verlosungsaktion.
Ja, ja. Wir für Lahm, oder?
Wir für Lahm, genau. Das möchte ich nochmal in eine weitere Runde bringen. Da sind wir auch als Stadt irgendwo
verantwortlich.
Auch nur begrenzt Möglichkeiten. Aber wir werden schauen, dass die Außenbestuhlung, dass wir verschiedenste kleinere Maßnahmen oder wir verzichten auf die Sondernutzungsgebühren für die Flächen, wenn jemand was außen aufstellt. Wir lassen Elektroheizpilze zu. Wir haben eine große Diskussion, darf es auch Gasheizpilze geben? Also da versuchen wir schon zu helfen. Aber auch im Wissen, dass wir als Stadt, als Gemeinde auch nur begrenzte Möglichkeiten haben.
Ist Ihre Arbeit als OB in Zeiten von Corona viel stressiger als sonst? Wenn ja, warum?
Ich denke, ich habe wie gesagt, ich habe am 1. November angefangen. Stressig ist sie, ist viel los. Es sind momentan weniger Veranstaltungen. Normalerweise hat man als OB so ein Wochenende mehrere Veranstaltungen, die man besucht. Oder auch unter der Woche. Mehrere Veranstaltungen. Das sind jetzt andere Themen, die im Vordergrund stehen. Stressiger kann ich nicht sagen, dass es stressiger ist, aber mit Sicherheit unter anderen Vorzeichen.
Haben Sie noch eine Bitte oder Anregung, die Sie Bürgerinnen und Bürgern aus Lahr und Umgebung mitteilen möchten?
Ja, also Anregung, bitte. Bitte. Haben Sie Respekt voreinander, schützen Sie sich, nehmen Sie die Mund-Nasen-Schutzbedeckung dort, wo es notwendig ist, befolgen Sie die Regelungen, die Land und Bund vorgegeben hat, denn hat für mich schon was mit Solidarität zu tun, dass man gemeinsam als Gesellschaft sich dieser Corona-Pandemie entgegenstellt. Wie kann man sich entgegenstellen? Indem man die Hygiene, die Abstandsvorschriften einhält. Das ist mein Wunsch. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht und das schaffen wir jetzt auch in diesem Winter.
Vielen lieben Dank, lieber Markus Ibert, für dieses sehr hochinteressante Interview. So, und wir kommen jetzt natürlich zum nächsten Teil, der auch wirklich ein sehr wichtiger Teil ist. Denn welche Regeln gelten denn jetzt eigentlich im Dezember? Und das werden wir Ihnen jetzt, oder das werde ich Ihnen jetzt kurz erläutern. Diese Corona-Maßnahmen gelten im Dezember. Erstmal wird der Teil-Lockdown bis mindestens 20.12. Verlängert. Das heißt, Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen. Außerdem die Kontaktbeschränkung. Es sind maximal 5 Personen aus 2 Haushalten erlaubt, sich zu treffen. Natürlich im privaten, aber auch im öffentlichen Raum. Außerdem der Einzelhandel, Verkaufsflächen mit bis zu 800 Quadratmeter darf höchstens eine Person pro 10 Quadratmeter rein. Verkaufsfläche ab 800 Quadratmeter mit höchstens einer Person pro 20 Quadratmeter. Die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht muss auch vor Geschäften und auf Parkplätzen eingehalten werden. Außerdem draußen, wo sich auf engem Raum befinden, dort muss auch Maske getragen werden, genauso wie in Schulen ab der 7. Klasse, aber auch nur in Regionen von deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Dann Weihnachten, das ist jetzt das Interessanteste meiner Meinung nach. Weihnachtsferien sind bundesweit ab dem 19. Dezember, das heißt also am 18. ist noch Schule, das ist ein Freitag und dann ab dem Samstag sind Ferien. Ab dem 23.12. bis zum 1. Januar dürfen sich Personen aus mehreren Haushalten treffen mit maximal 10 Personen. Außerdem, jetzt kommt's, Silvester, da war ja jetzt diese Böller-Debatte, also soll man Böller zu kaufen verbieten oder nicht? Wir können es Ihnen jetzt sagen. Also, es ist Verzicht auf privates Feuerwerk empfohlen, aber im öffentlichen Raum untersagt. Feuerwerkverbot auf belebten Plätzen und Straßen. Das heißt, also wenn Sie sich jetzt irgendwie am Kölner Bahnhof zum Beispiel aufhalten, da wäre jetzt ein Böller- oder Feuerwerkverbot, aber jetzt natürlich vor Ihrem Haus zum Beispiel, wenn Sie dort böllern wollen oder auf einem Feld, nicht.
It's beginning to look a lot like Christmas.
So, und leider war es das jetzt auch schon mit der vierten Ausgabe von Die Jugend quatscht. Im nächsten Monat dann können Sie sich auf ein Weihnachtsspezial freuen.
Ja, wir haben jeden Monat ein anderes Programm. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Sendung Nummer 5 mit euch.
Genau, also die Weihnachtssendung. Und da haben wir auch schon ganz viele Ideen. Also schaltet in einem Monat wieder rein. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und ansonsten jetzt noch einen schönen Rest-Adventssonntag.